Er blickte erst sinnend vor sich nieder, dann musterte er mich aufmerksam und endlich sagte er: Effendi, des Menschen Angesicht ist wie die Oberfläche des Wassers. Das eine Wasser ist rein, hell und klar, und seinem leuchtenden Spiegel vertraut sich der Badende gern an. Das andere Wasser aber ist finster, dick und schmutzig. Wer es erblickt, der ahnt Gefahr und geht eiligst vorüber. Das erstere gleicht dem Antlitz des Guten und das zweite demjenigen des bösen Menschen, des Bösewichtes. Deine Seele ist freundlich und hell, dein Auge ist klar und in deinem Herzen lauert weder Gefahr noch Verrat. Ich möchte dir etwas sagen, was ich sehr selten einem Bekannten mitgeteilt habe. Und du bist doch ein Fremder. Diese Worte mussten mich erfreuen, obgleich ich keine Ahnung von der Natur seiner Mitteilung haben konnte. Ich antwortete: Deine Worte sind warm und sonnig wie die Strahlen, welche auf das Wasser fallen. Sprich weiter. In welche Richtung wirst du von Mastanli aus reiten? Nach Menlik zunächst. Dort aber wird es sich entscheiden, welche Richtung ich einschlage. Vielleicht muss ich nach Uskub und von da hinauf in die Berge von Kostendil. Wulak, wehe dir, entfuhr es ihm. Hältst du diesen Weg für schlimm? Für sehr schlimm. Bist du in Kostendil und willst an das Meer, so musst du über die Shardak nach Perserin, und da haben sich die Skipetarsch und Katschkula versteckt. Sie sind arm, sie haben nur ihre Waffen, sie müssen vom Raube leben. Sie werden dir alles, alles nehmen, was du hast. Vielleicht sogar das Leben. Willkommen bei Déjà-vu-Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in dieser Show gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir diese mit neuen Augen sehen. Und das hier ist das Pulverfass Balkan. Was du da gerade zum Einstieg gehört hast. Diese Passage kommt aus Karl Mays In den Schluchten des Balkan von 1892. Typisch für Karl May geht es in diesem Band und in der gesamten Trilogie, zu der er gehört, um Reisen, Entdeckungen und Abenteuer, um Verbrechen, Banditen und Helden. Allerdings nicht in den Weiten der USA, die man ja sicher am meisten mit Karl May verbindet, die er aber vor dem Verfassen seines Buches zumindest nie besucht hat, sondern auf dem Balkan, den er ebenfalls nie besucht hat. Mit diesem Werk hat Karl May das Balkanbild, wie auch das Bild des Wilden Westens davor, im deutschsprachigen Raum aber trotzdem nachhaltig geprägt. Eine ganze Generation ist mit ihm aufgewachsen und Karl May gliedert sich dabei in eine ganze Riege von westlichen Autoren ein, die in seiner Zeit über den Balkan geschrieben haben. An dieser Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert über das Pulverfass Europas. Eine Region eingefroren in osmanischer Rückständigkeit, unfähig, sich dem modernen Europa anzuschließen und stets in der Gefahr, in die Luft zu fliegen. Genau dafür sind wir hier. In dieser Serie und im Laufe der kommenden Episoden werden wir uns gemeinsam auf die Suche nach einer Antwort dafür machen, was diese beiden Worte, Pulverfass Balkan, eigentlich bedeuten. Dabei sollen uns drei große Leitfragen lenken. Erstens, wie entsteht eine Vorstellung wie die von einem Pulverfass Europas? Zweitens, wie erneuert sich so eine Idee immer wieder von selbst, oft auch unabhängig von den realen Entwicklungen in der beschriebenen Region? Und drittens, wie nimmt eine erstmal so etablierte Idee, so ein Mythos, dann auch wieder ganz realen Einfluss auf die Welt um uns herum und auf politische Entscheidungen in dieser Welt? An diesen drei Fragen werden wir jede Ausgabe dieser Serie messen. In der heutigen ersten Folge werden wir dafür zuerst tief in die Geschichte eintauchen. In einer für den Balkanraum oft tragisch verlaufende Geschichte. Wir gehen heute zurück in die Antike, eine Zeit, in der die Balkanhalbinsel zum ersten Mal, aber bei weitem nicht zum letzten Mal, zu einer großen europäischen Grenzregion wurde, der zwischen den zwei römischen Teilreichen in Ost und West. In den nächsten Ausgaben arbeiten wir uns dann von da Schritt für Schritt weiter nach vorne. Wir werden über den Untergang von Byzanz und die alles verändernden Eroberungen durch das Osmanische Reich reden, eine Eroberung, die die Abtrennung der Region vom restlichen Europa und seine Natur als Grenzregion ja dann wahrlich zementiert hat. Wir werden dann die Nationalbewegungen in den Balkanstaaten des 19. Jahrhunderts nachverfolgen und damit auch nach und nach einer Antwort auf unsere erste Frage näher kommen. Wie das Bild des Balkan zu dem eines stets gefährlichen Pulverfasses werden konnte. Und ohne da zu sehr vorauszugreifen, die Folgen dieser Entwicklung, die können wir auch heute noch überall sehen. Auf dem Balkan selbst, aber genauso hier bei uns. Bevor es damit gleich losgeht, möchte ich an der Stelle aber auch noch meinen Dank aussprechen, da wo einfach ganz gewaltig Dank gebührt, weil sowohl diese Serie als auch dieser gesamte Podcast selbst sind nur denkbar dank all derjenigen, die mich im Déjà-vu-Club unterstützen. Für alle auf der Mitgliedsstufe oder höher ist das Pulverfass Balkan daher auch schon heute in seiner Gesamtheit zu hören. Wenn dich das interessiert und du die ganze Serie, also insgesamt 7 Folgen, gleich hören möchtest, dann findest du einen Link zum Club in der Folgenbeschreibung oder sonst direkt auf ralfgrabuschnik.com/club. Sollte das aber nichts für dich sein, dann abonniere doch bitte diese Show in der App, wo du sie gerade hörst, ja, weil dann verpasst du Teil 2 nächste Woche auch garantiert nicht und hilfst mir außerdem deutlich mehr, als du vielleicht glaubst. Algorithmen und so. Danke auf jeden Fall und damit starten wir rein ins Pulverfass Balkan. Der Balkan. Was ist das denn überhaupt? Diese Frage kann man auf die unterschiedlichsten Arten beantworten. Man könnte zum Beispiel ganz einfach die Länder auflisten, die zum Balkanraum zählen. Serbien, Bosnien, Montenegro, Kosovo, Mazedonien, Albanien, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Rumänien, Kroatien, Slowenien, Ungarn? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber okay, wir könnten die Balkanhalbinsel ja auch einfach geografisch fassen. Weil ich meine, the hint is in the name, es ist ja immerhin eine Halbinsel. Im Süden Mittelmeer und Ägäis. Im Westen die Adria, im Osten das Schwarze Meer und im Norden, da wird es schon wieder kompliziert. Und diese Kompliziertheit mit dem Balkan, die wird uns ohnehin durch die Geschichte begleiten. Worauf wir uns jetzt zum Start aber sicher mal einigen können, ist, dass der Balkan in Südosteuropa liegt. Ja, und damit schon auch irgendwie an der Peripherie unseres Kontinents. Eigentlich ja schon an der Grenze zwischen Europa und Asien. Und wir werden sehen, dieser Charakter, der des Balkans als Grenzregion, wird uns im Lauf der Geschichte auch immer wieder begegnen. Aber noch nicht heute, weil gerade in der frühen Zeit und in der Antike, da kann man das wirklich so überhaupt nicht sagen. Immerhin haben sich auf dem Balkan wirkliche Kernmomente der europäischen Geschichte abgespielt, lange bevor irgendwo sonst überhaupt von irgendeiner Form von Europa die Rede sein konnte. Die Schlacht bei Marathon ereignet sich am Balkan. Der Widerstand der angeblichen 300 Spartaner gegen das Persische Reich, das war an den Thermopylen auf dem Balkan. Ja, und ganz allgemein, Athen, Sparta, Theben, Korinth, all das liegt auf dem Balkan. Genauso wie Mazedonien, Heimat und Ausgangspunkt der Eroberungen Alexanders des Großen. Also ein Balkaner, der sein Reich am Ende bis an die Tore Indiens ausgedehnt hat. Und auch nach dieser Zeit bleibt die Balkanregion lange noch eher im Mittelpunkt der europäischen Geschichte als an der Peripherie. Die ganze Halbinsel bis zur Donau rauf und teilweise auch mal darüber hinweg wird ja immerhin auch zu einem zentralen Teil des Römischen Reichs. Und Fun Fact an der Stelle, die meisten römischen Kaiser kamen tatsächlich aus dem Gebiet des heutigen Serbien, was dir in Serbien auch so einige Leute mit recht großer Freude erzählen werden. Von vielen in der Déjà-vu-Community weiß ich, dass sie begeisterte SpielerInnen von Past Puzzle sind, dem süchtig machenden, von Wordle inspirierten Geschichtsspiel. Und da dachte ich mir, warum hole ich Past Puzzle nicht als Werbepartner für das Pulverfass Balkan mit ins Boot? Wir haben uns also da mit Tom von Past Puzzle zusammengesetzt und uns etwas für euch überlegt. Als HörerIn von Déjà-vu-Geschichte kannst du dir jetzt nämlich 30 Tage kostenlos in der Pro-Variante von Past Puzzle holen. Das bedeutet für dich, Du kannst mehr als ein Puzzle am Tag spielen, du erhältst einige weitere Vorteile und unterstützt dabei auch gleich zwei unabhängige Geschichtsprojekte auf einmal. Und so funktioniert es. Mit dem Gutscheincode DEJAVU30, alles kleingeschrieben, DEJAVU30, bekommst du auf der Mitgliedsstufe HistorikerIn bei Passpuzzle einfach 30 Tage geschenkt. Im Monatspaket oder entsprechend abgezogen auch im Jahrespaket. Ich hoffe, das Angebot ist was für dich. Alle wichtigen Infos und einen Link findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Aber die Zentralität des Balkan für die Geschichte Europas, die würde nicht halten. Und das begann schon mit der zunehmenden Spaltung des Römischen Reichs in zwei Teile, so im Lauf der Spätantike, vor allem dann aber in dem Moment, als das Römische Reich im Westen im 5. Jahrhundert dann ganz untergeht. Es ist das der Moment, an dem unsere heutige Wahrnehmung des Balkan als peripheres Gebiet, als ein Gebiet an der Grenze, so langsam Züge annimmt. Das Römische Reich in Form von Konstantinopel hält an seinen Besitzansprüchen an der Halbinsel zwar fest, aber die Zeiten ändern sich. Diese gefühlte Allmacht Roms, die ist jetzt in der Spätantike doch irgendwo vorbei und so werden auch weite Teile der Balkanregion nach und nach zu sowas wie einem politischen Niemandsland. Wie fast überall in Europa kommt es in dieser Zeit zu enormen Bevölkerungsbewegungen. Wir haben das in der Schule alle mal als die Völkerwanderung kennengelernt. Zentralasiatische und auch sehr viele slawische Gruppen ziehen dadurch den Balkan, lassen sich teilweise nieder und ja, das einst so mächtige Rom wird dabei immer weiter zurückgedrängt, zeitweise bis weit in den Süden der Halbinsel. Mit Bulgarien entsteht dann auch bald ein erstes neues Großreich in der Gegend, nördlich von Konstantinopel, und das frühe Mittelalter ist infolgedessen vor allem gekennzeichnet von den diversen Versuchen der Einhegung und natürlich ganz zentral der Christianisierung all dieser neuen Gesellschaften und Balkanvölker. Und da tut sich jetzt erstmals auch ein Trend auf. Das Papsttum in Rom übernimmt im 9. Jahrhundert erstmals ernsthafte Versuche, die Balkanbevölkerung für das westliche Christentum zu begeistern. Weil immerhin liegt ja die Küste des Balkan nur eine kurze Fahrt über die Adria von Italien entfernt. Gleichzeitig laufen aber auch größere Missionierungsaktionen der orthodoxen Kirche, der oströmischen Kirche aus Konstantinopel an. Und die berühmtesten Missionare von dort kennst du sicher, das sind die Brüder Kirill und Method. Sie gelangen ebenfalls im 9. Jahrhundert dann sogar rauf bis ins heutige Tschechien. Berühmt bis heute ist dabei vor allem aber Kirill, weil er zur Unterstützung seiner Missionstätigkeit auch den Vorläufer der heutigen kyrillischen Schrift entwickelt hat, auf Basis des griechischen Alphabets. Und nun ja, von da geht es dann lange Zeit hin und her auf dem Balkan. Ostrom wird mal wieder mächtiger, drängt andere Staatsgebilde wie eben Bulgarien oder dann auch das Awanreich in Richtung Norden zurück, ja, und dann dreht es auch immer wieder in die Gegenrichtung. Im Nordwesten nähert sich gleichzeitig langsam das Frankenreich unter Karl dem Großen dem Balkan an, aber ein wirkliches Gleichgewicht scheint in der Region nicht zu finden zu sein und dann mit der Ankunft der Magyaren, also der Ungarn, bricht jegliche Form der Ordnung in der Gegend Ende des 9. Jahrhunderts ohnehin wieder komplett zusammen. Aber wenn wir jetzt ein wenig nach vorne springen, so ins beginnende Hochmittelalter, um das Jahr 1000, da sehen wir den Balkan doch tatsächlich immer deutlicher als eben einen Ort der Grenze. Nicht nur geografisch oder politisch, die Trennung zwischen den christlichen Kirchen in Ost und West nimmt im 11. Jahrhundert ja auch ein ganz neues Level an, Stichwort das große abendländische Skisma, wobei das in der Forschung auch lange überbewertet wurde. Aber doch, die Unterschiede zwischen den beiden Formen des Christentums sind auf jeden Fall inzwischen deutlich zu spüren und der Balkan, der ist da mittendrin. Getrennt in einen katholisch geprägten Westen und einen orthodox geprägten Osten und Süden. Und die religiöse Trennung, die spielt sich auch im Politischen wieder. Durch das Ausspielen von Byzanz, das ja ohnehin immer mehr an Strahlkraft und politischem Gewicht verliert, und eben westlich orientierten Königreichen, da vor allem Ungarn, können sich jetzt im Hochmittelalter und dann auch im Spätmittelalter lokale Fürsten auf dem Balkan immer häufiger etablieren und eigene Staaten herausbilden. Irgendwo zwischen Katholizismus und Orthodoxie, auf einer der beiden Seiten. Wobei man den Begriff Staat hier schon auch mit Vorsicht genießen sollte, weil echte Staatsstrukturen sehen wir da nicht, aber vielleicht bleiben wir auch lieber beim Begriff Fürstentümer. So oder so, mehrere bulgarische und serbische Königreiche kommen und gehen in der Zeit im Hochmittelalter und es gibt obendrein auch eine Zeit lang ein unabhängiges kroatisches Königreich und später dann auch noch ein bosnisches. Und eigentlich kann man auch sagen, dass diese Fürstentümer in dieser Zeit ohnehin auch dabei sind, ihren Status als dazwischen langsam abzulegen und sich der allgemeinen europäischen Entwicklung anzuschließen. Wie schon gesagt, der Einfluss aus Konstantinopel und damit aus dem Osten, der nimmt ja bestätigt ab, während die Balkanfürstentümer in immer aktiveren Austausch mit dem Westen stehen. Da vor allem mit Venedig, aber eben auch mit Ungarn oder mit dem Kirchenstaat in Rom direkt. Das sind ja Orte, an denen bald Neues und Gewaltiges in Gang kommen würde. Die Renaissance steht langsam vor der Tür und ja, der Balkan hätte sich an diese Entwicklung wohl angeschlossen. Wäre da nicht eine Sache gewesen? Während all das passiert, setzt im Jahr 1354 eine neue Armee über die Dardanellen nach Gallipoli über. Von Asien aus, nach Europa, auf den Balkan. Es ist die osmanische Armee unter Sultan Orhan I. In den nächsten nur 100 Jahren würde dann fast der gesamte Balkan unter deren Kontrolle fallen. Und schließlich im Jahr 1453, also fast genau 100 Jahre nach dieser Landung in Gallipoli, da fällt auch Konstantinopel selbst und damit endet das Römische Reich nach über 2000 Jahren seines Bestehens. Das hat für ganz Europa enorme Auswirkungen, aber der Balkan wird davon als erstes und am härtesten getroffen. Aber an der Stelle, da werden wir dann nächste Woche weitermachen im zweiten Teil von Das Pulverfass Balkan. Wenn du jetzt nicht darauf warten möchtest, wie gesagt, kannst du die gesamte Serie schon jetzt exklusiv im Déjà-vu Club hören und damit eben auch die kommenden 6 Folgen und einen Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung oder direkt auf ralfgrabuschnick.com/club. Der Déjà-log mit euren Fragen und Gedanken, der folgt dann wie inzwischen üblich in diesem Staffelformat am Ende der Serie und zwar wieder in Form eines Livestreams auf YouTube. Da will ich mit euch diskutieren, diese Reihe gemeinsam reflektieren und eben auch alle Kommentare und Fragen da aufgreifen und beantworten. Wenn du live dabei sein willst, dann merk dir gern schon mal den Tag vor. Es wird Montag, der 24. November um 20 Uhr sein, eine Woche nach der letzten Folge dieser Serie. Für alle anderen aber keine Sorge, eine Woche darauf erscheint der Livestream dann auch etwas gekürzt hier im Podcast. Ja, und dafür möchte ich, wie gesagt, jetzt schon um Fragen und Kommentare bitten und werde das auch in jeder Ausgabe tun. Und meine Frage heute ist, was sticht für dich denn hervor in dieser Geschichte des Balkan zwischen seiner ersten Blütezeit in der griechischen Antike über die zunehmende Spaltung innerhalb und dann nach dem Römischen Reich und schließlich bis zum Einfall der Osmanen? Stimmst du dieser Form der Erzählung so weit zu, wie ich sie jetzt da wiedergegeben habe, oder siehst du das mit der Grenzregion und dieser zunehmenden Teilung schon auch ein wenig differenzierter? Schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnick.com. Bei der Teilnahme bist du wie üblich mit der Nennung deines Vornamens im Déjà-log im November dann einverstanden. Und damit danke dir jetzt fürs bis zum Schluss dabei sein und wir hören uns hoffentlich nächste Woche schon wieder im zweiten Teil von Das Pulverfass Balkan. Und damit in unserem nächsten Déjà-vu.